Komm, Tommy.
Ey, noch nicht in der Frequenz, Mario. Hast du noch nie was von Abgelaufen gehört?
Komm, wir sind der D-Zug, Tommy.
Heute. Ich fühle mich an Folge 10 erinnert. Das ist ein aerobes Training für mich.
Auf geht's. Wir sind gleich oben.
Ey, ich kann gar nicht mehr lachen. Wenn ich nicht mehr lachen kann, wird's nicht schön dann.
Hör auf zu reden. Ab in die Zone 4. Los.
Ja, ab in die Zone 4, da müsste ich runtergehen. Hör auf.
Willkommen bei Trail Fellows, deine Trailrunning Coaches. Der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Gipfel-High-Five, Tommy, wir haben es geschafft, wir sind oben.
Mir ist schwindelig, Marius.
Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ja. Du musst an einen schönen Rhythmus und an die Frequenz denken.
Ja, ich denke immer an die Frequenz, ich frage nur gerade an welche.
Trail Fellows, die 11. Folge, Leute. Grüßt euch herzlich. Grüß dich, Tommy.
Grüß dich, Marius, und grüßt alle in die Runde da draußen in der Republik. Wir sind am 11.2. nehmen die 11. Folge auf. Besser kann es ja nicht laufen.
Ja, die kommt aber immer erst eine halbe Woche später raus, sozusagen, ja.
Das ist dann pure Nostalgie. Also,
ja, wir sind sozusagen euch der Zeit etwas voraus.
Ja. Pass auf, Marius, ich lese dir was Schönes vor. Mhm. Ich bekam eine Nachricht jetzt die Tage, über die ich mich sehr gefreut habe, die sehr, sehr lang war und sich fast ausschließlich mit den letzten 10 Folgen unseres kleinen Podcasts beschäftigt hat. Und sie endete mit einem Satz, der mich nachdenklich und freudig erregt machte. Sie lautete: So, hab dich genug genervt und gelangweilt. Warte noch drauf, auch endlich einer eurer Anfeindungen zum Opfer zu fallen. Aber da ich weder weiblich, noch Gelsenkirchner, noch Laufmausbenutzer oder ähnliches bin, werdet ihr mich so schnell nicht los. Gebt mir die Folge 11.
Oh, hier ist sie. Ja, wie können wir die Person denn jetzt ausschließen?
Ja, ist eine gute Frage. Wenn ich das jetzt versuche zu rekapitulieren, Hamburger sind weg, Berliner sind weg. Letzte Folge haben wir alle Hauptschüler und Waldorfschüler aus dem Raum geschmissen.
Also die Person ist männlich, oder?
Ja, die Person ist männlich.
Das heißt, die Mädels sind ja auch nicht mehr am Start, ja.
Obwohl ich mich ehrlicherweise gar nicht daran erinnern kann, dass wir die Mädels ausgeschlossen haben.
Nee, ich habe, glaube ich, mal die Mädels reingeholt, habe gesagt, wir sind hier nur alte weiße Männer, die Mädels müssen mal ein bisschen Gas geben hier und ihre Lauffreundinnen noch mit anpingen, dass es hier einen neuen Podcast gibt.
Ja, okay.
Hat die Person schon mal etwas abgebrochen? Also ich kann so DNFler so überhaupt nicht ab, ja.
Warte, da muss ich jetzt auch gehen, warte.
Ja, genau.
Ciao, tschüss, Tommy, und viel Spaß mit Marius.
Waren schöne 10 Folgen mit dir. Wir haben es leider nicht bis zur 13. geschafft. Also Tommy darf nicht blank ziehen. Zumindest auf dem Kopf nicht.
Ja, das kommt in Folge 15, ja. Aber ja, ganz kurz ernst dazwischen zu gehen. Wir haben gerade, also wer das eine will, muss das andere machen, oder wie das so schön heißt, oder es kommt, wie die Kölner sagen, et küt wie et küt. Nachdem wir jetzt erfolgreich auf Apple unterwegs sind und den Download-Zahlen zufolge auch durchaus viele Apple-Nutzer gewonnen haben, hallo an alle.
Grüßt euch.
Haben wir unsere kompletten Videofolgen auf Spotify verloren? Marius, was ist da los?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab den Laden da auch nicht im Griff. Ja. Also ja. Wir sind zu einem anderen Podcast-Host umgezogen, einfach damit wir die Apple-Hörer mit reinnehmen können. Und wie heißt es immer so schön? Blood in, blood out. Ja? Oder ja. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Wir haben was bekommen und mussten was abgeben.
Ja.
Und das sind leider unsere Videos, aber wie gesagt, vielleicht, es gibt dafür bestimmt irgendeine Lösung. Wir können nicht die Einzigen sein, die Videopodcasts bei Spotify hochladen wollen, obwohl wir nicht bei Spotify Podcaster mehr sind. Irgendwo wird es da eine Lösung geben.
Ja, also deswegen an alle, die das vermissen, sind wahrscheinlich nicht so viele. Und solange ihr uns noch zuhört, dann ist alles in Ordnung. Zumindest aus unserer Sicht. Wir arbeiten auch daran.
Genau.
Worum soll es heute gehen?
Ja, wie zum Anfang schon so ein bisschen angeteasert, wir sind den Berg hochgelaufen und genau darum geht's heute, Tommy. Um das Uphill-Laufen, ja, und mit allem, was da sozusagen zugehört. Und wir wollen natürlich da auch wieder versuchen, das Ganze ja mal so ein bisschen aufzudröseln. Worum geht's dabei? Was brauchen wir dafür? Was ist das Schöne daran? Was nervt uns vielleicht auch so ein bisschen dran? Gibt's da vielleicht Hilfsmittel, die uns dazu noch unterstützen, schneller auf den Gipfel zu kommen? Und muss es immer der Gipfel sein? Oder vielleicht ist es auch die Brücke bei der nächsten Straße oder, ja. Das Treppenhaus, ja.
Die Höhenmeter des Nordens, willst du damit sagen?
Die Gipfel des Nordens, ja. Sehr gut, der 22. Stock.
Du bereitest mich also mental darauf vor, was mich demnächst erwartet, ja.
Genau. Tommy, du hast ein bisschen was davon von erzählt, dass du ab und zu mal auf den Bumsberg läufst. Jetzt.
Ja, nein, du hast es falsch verstanden. Ich plane, auf den Bumsberg zu laufen. Okay, damit haben wir die nächsten ausgeschlossen, denn wir reden über den Brunsberg, der sich in der Lüneburger Heide im nordwestlichen Teil in der Nähe Buchholz befindet und in den nächsten 3 Monaten ungefähr zu meinem Hausberg werden wird mit seinen, wenn ich jetzt nicht falsch liege, knapp 160 Höhenmetern, also auf 160 Höhenmeter, weil den höchsten Anstieg, den ich bisher auf Strava fand, waren 35 Höhenmeter am Stück, den man absolvieren kann. Hey, besser als nix.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das ist wie damals in Berlin auf dem Teufelsberg. Der Berg ist natürlich kein natürlicher Berg, sondern ein Müllberg, also ein Trümmerberg. Aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs und deswegen wird er auch liebevoll der Müllberg genannt.
Ja, das wusste ich nicht. Ich war da schon oben. Das ist doch diese alte Funkstation oben, ne?
Genau, von den Alliierten.
Ja.
Ich glaube, von die Amerikaner haben die, glaube ich, betrieben. Jetzt landen wir hier wieder an irgendeiner Stelle, wo wir gefährliches Halbwissen rausbuttern müssen. Tommy, lass uns lieber wieder zurückbiegen auf den Trail.
Zum Uphill, genau.
Zum Uphill, ja. Uphill laufen, was ist das eigentlich? Ja, was bezeichnen wir oder ab wann ist denn Uphill eigentlich ein Uphill?
Das ist eine gute Frage. Würdest du eine Definition rausgeben in Prozenten, ab wann eine Steigung für dich eine Uphill-Steigung ist?
Ja, alles unter 10% Steigung ist Downhill. Ja?
Also, ihr DNFler da draußen.
ihr ganzen DNFler, ey. Verneigt euch vor denen, die noch nie einen DNF hatten. Ja? sorry Leute, ich hab ein bisschen zu viel Elektrolyte heute im Kopf. Also ich würde mal sagen, ab 3% plus. Ja, alles was ab 3% aufwärts ist, kann man als Uphill bezeichnen. Woran mache ich das fest? Einfach von dem Laufgefühl auf dem Laufband. Ja, ich meine, draußen ist das nicht ganz so einfach jetzt zu unterscheiden zwischen 2%, 3%, 4%. Ich würde da jetzt auch niemals irgendwo so eine richtig feste Range annehmen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich auf dem Laufband 2% einstelle, dann bin ich noch irgendwo in einem flachen Lauf, sehr laufbaren, im Sinne von der Körperhaltung auch unterwegs. Ab 3% aufwärts passe ich meine Körperhaltung langsam an die Steigung.
Stichwort Körperhaltung, was heißt denn anpassen in dem Moment für dich?
Ja, anpassen ist sicherlich, umso mehr die Steigung dann auch kommt, ist, sage ich mal, natürlich der Winkel des Fußauftritts zum Körper. Ja, also wir wollen uns ja immer irgendwo im Oberkörper möglichst aufrecht halten, beziehungsweise auch leicht nach vorne richten. Das machen wir im Flachen so wie am Berg, dass wir das Gefühl haben, wir würden quasi, wenn wir das Bein heben, nach vorne fallen. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Ja, ich weiß nicht, ob das verständlich ist sozusagen. Also wenn du aufrecht stehst und du neigst dich so leicht mit dem kompletten Körper nach vorne, ja, nicht nur mit dem Oberkörper, sondern wirklich mit dem Körperschwerpunkt leicht nach vorne ausgerichtet, bei einer Linie im Körper sozusagen, ja, nicht abknicken im Oberkörper. Und umso steiler das Gelände, wenn wir im Laufen bleiben, umso enger auch der Winkel im Auftritt zwischen dem Spann, ja, und dem Schienbein, sag ich mal. Ja. Also wir kriegen immer mehr Dehnung hinten in die hintere Kette, in die Wade, in die Achillessehne. Zu dieser Dehnung im Uphill, da komme ich später nochmal. Das ist nämlich eine super Verletzungsprävention für alle Entzündungsprozesse, die ihr da im Shinsplint, Plantarfasziitis und so weiter in der Achillessehne habt. Weil dadurch eben massivst die Wade und die Achillessehne entspannt wird. Ja. Natürlich langsam rantasten, aber genau, das ist erstmal soweit zu diesem Winkel. Und ich fange natürlich auch an, mich immer mehr Richtung Mittelfuß-Vorfuß-Getippel zu bewegen. Selbst wenn ich ein Fersenläufer bin im Flachen, werde ich im Uphill eher weniger Fersenläufer sein. Ja? Das schiebt sich alles, dieser ganze Auftritt und Abdruck schiebt sich alles in den Vorfuß rein.
Da waren jetzt wieder ganz viele Punkte drin, die greifen wir nochmal auf. Also ich fange nochmal vorne an bei der Linie Richtung Berg geneigt. Unterschreibe ich 1:1, gebe nochmal 2 Stichworte rein, das hast du eben auch schon gesagt, nicht in der Hüfte abknicken, sondern eher im Sprung, aus dem Sprunggelenk die Neigung zum Berg heraus forcieren und dann auch irgendwo fixieren. Und du hast das Wort Getippel gerade in den Mund genommen, was ja auf kleine Schritte, auf eine relativ kurze Schrittfrequenz, die mehr Kontrolle am Berg, mehr Kontrolle in den Fuß reinbringt, aber auch mehr Kraft und Effektivität im Uphill-Laufen mit sich führt, in dem Segment. Würdest du variieren in deiner Schrittfrequenz, wenn du das nochmal das Wort Tippeln aufgenommen, in Bezug auf die Geschwindigkeit, die du am Berg
super Punkt, ja.
durchlaufen möchtest?
Super Punkt. Was ich immer so als Hauptpunkt, also wirklich für mich ist der wichtigste Punkt, wenn ich jemandem das Uphill-Laufen erkläre, beschreibe in Technik-Workshops und so weiter, dann ist für mich das Wichtigste einfach Rhythmus. Ja? Uphill-Laufen ist Rhythmus. Und zwar haben wir bei einer möglichst hohen Trittfrequenz und wir pendeln uns da im besten Fall irgendwo zwischen 170, 180 Beats per Minute ein. Das ist eine recht zügige Trittfrequenz, aber die hat mehrere Vorteile. Einmal können wir bei gleichbleibender Trittfrequenz, egal welche Steigung, am besten du machst die 170, 180 Beats per Minute auch irgendwann mal, natürlich über ein gewisses Athletiktraining und so weiter, auch im Flachen. Der Vorteil davon ist einfach, dass du über die Schrittlänge eben, also den Stride, ja, dass du über den Stride die Intensität steuerst. Also je nachdem, wie lang unser Schritt wird, bei gleichbleibender Trittfrequenz, so intensiv oder weniger intensiv, ist dann eben unser Uphill-Laufen. Und wenn das bedeutet, dass wir bei 10-12% Steigung irgendwann gefühlt auf der Stelle treten müssen, um in den niedrigen Zonenbereichen zu bleiben, aber es funktioniert, uns braucht mir keiner erzählen, ich komme immer in die Zone 3, wenn ich Uphill laufe, dann machst du zu große Schritte.
Ja, in dem Moment, du kannst dich ja relativ einfach überprüfen, auch was die Schrittfrequenz, wenn man jetzt mal die Beats per Minute rausnimmt, die nicht in Betracht zieht. In dem Moment, wo die Schritte zu groß sind, kannst du die effektive, ökonomischste Körperneigung in Richtung Berg schon gar nicht mehr durchführen. Also schon allein aufgrund der Länge der Schritte ist es nicht mehr möglich und du kriegst automatisch einen Knick in der Hüfte, einen Knick im Oberkörper rein, was zu einer übermäßigen Belastung führt, was auch zu einer stärkeren Belastung der gesamten Schulterpartie führt in der Form der Bewegung, die mit sich geführt wird. Und schon kommt es zu Verkrampfung und zwangsläufig auch zu einer Verlangsamung.
Pass auf, wir machen jetzt mal so einen kleinen Feldtester. Das ist vielleicht eine kleine Übung, ja, für alle, die jetzt hier zuhören und die Möglichkeit haben, wenn ihr jetzt nicht gerade im Auto sitzt, bitte, wenn ihr im Auto sitzt, bitte das nicht mitmachen. Ja, konzentriert euch bitte auf die Straße. Aber wenn ihr jetzt hier lauft und oder irgendwo rumsteht beim Wäscheaufhängen oder so und ihr habt die Möglichkeit hier mitzumachen, macht das bitte mal. Stellt euch mal hin und zwar knickt ihr jetzt im Oberkörper ab nach vorne und ihr macht dieses typische, wenn es ein bisschen steiler wird und so die letzten Höhenmeter. Ihr fasst euch möglichst tief über die Knie, also mit den Händen auf die Oberschenkel, auf den Quadrizeps fassen und tief durchatmen. Ja? Einmal tief einatmen, ausatmen, nochmal einatmen und nochmal tief einatmen. Okay, und jetzt nehmt ihr den Oberkörper hoch, streckt euch sozusagen auf, Oberkörper, Unterkörper, eine Linie, ihr habt Platz, ihr fasst euch an die seitlichen Rippenbögen unten und atmet jetzt nochmal so tief ein, wie ihr könnt. Nochmal. Und noch einmal. Und wenn ihr jetzt spürt, dass ihr bei aufrechtem Oberkörper einfach viel mehr Sauerstoff umsetzen könnt, viel mehr Luft bekommt, dann merkt ihr auch, wie effizient das ist, den Oberkörper einfach aufrecht zu lassen und eben nicht abzuknicken. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass die Leute dann, ja klar, man denkt sich so oft auf den letzten Metern nochmal Gas geben und die Arme drücken mit hoch. Wenn ihr das macht, versucht so aufrecht zu bleiben, wie es geht. Nehmt eure Hände lieber in Leistenrichtung, also lieber an den oberen Ansatz Richtung Hüftbeuger, an den oberen Ansatz des Quadrizeps und nicht unten Richtung Knie halten. Umso aufrechter seid ihr und umso mehr Sauerstoff könnt ihr eben auch pro Minute, also umso mehr Volumen Sauerstoff könnt ihr auch pro Minute umsetzen und verstoffwechseln. Ja? Ihr habt einfach eine höhere VO2 Max. Es ist einfach so, wenn ihr aufrecht bleibt im Oberkörper.
Und auch eine bessere Kraftübertragung. Also das muss man ja auch festhalten in dem Moment. In dem Moment, wo ich aufrecht und mehr Energie, mehr Kraft in die gesamte Beinmuskulatur bringen kann im Uphill bei kurzen Schritten, desto effektiver komme ich den Berg hoch.
Ja, das ist schon, ich finde schon, wenn du jetzt, ihr könnt mal da draußen den Test machen, wenn ihr in der Steigung seid. Also, es gibt einem schon ein kraftvolles Gefühl, wenn man unten an den Knien irgendwo oberhalb der Knie anfasst und sich dann so hochdrückt mit den Armen nochmal die Beine verstärkt sozusagen. Es gibt einem schon ein gewisses Kraftgefühl, aber die Atmung ist halt wahnsinnig eingeschränkt. Und ich
Aber
glaube,
du hältst es nicht lange durch.
du hältst es nicht lange durch. Das sind so nochmal 20, 30 Höhenmeter, die letzten, die man dann macht. Aber dann kann man auch gleich aufrecht bleiben im Oberkörper. Also dann ist man schneller, ja, weil man einfach mehr Energieeffizienz hat.
Das
Finde
sind
ich
das.
sehr, 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 sehr spannend. Ja, diesen Test, den könnt ihr zu Hause gerne mal nachmachen. Ja.
Und in dem Rahmen sind wir ja dann gleich bei einem Run-Hike-Wechsel, der je steiler ein Berg wird, je mehr Steigung ein Gefälle, wollte ich jetzt gerade sagen, je mehr Steigungen im Berg vorhanden sind, zwangsläufig, was die Laufökonomie angeht, ganz schnell auf der Tagesordnung steht und im Training regelmäßig trainiert und geübt werden sollte.
Ja, absolut. Vor allem, wenn du Wettkämpfe vor dir hast, die eben auch ein Hiking integriert haben, ja. Also wo es klar ist, dass du irgendwann mal ins Hiken übergehen wirst, weil es eben keine 500 Höhenmeter sind, sondern 3000. Ja, da ist klar, dass irgendwann mal gehiked wird. Zumindest wenn ihr ja entsprechend Anstiege habt, die weit, weit über 5 bis 8% sind. Ja. Jetzt mal noch mal eine Frage. Es gibt ja also Tommy diesen Moment. Der ist sehr, sehr individuell von Läufer zu Läufer. Es gibt diesen Moment, wo man irgendwie effizienter ist, wenn man, also wirklich auch energieeffizienter, schneller, weniger Herzfrequenz, wenn man vom Laufen ins Hiking übergeht. Kennst du da den Moment, die Steigung? Wann kommt das bei dir?
Aber das hängt von vielen Facetten ab. Das hängt zum einen vom Untergrund ab. Also habe ich einen festen Untergrund, gehe ich deutlich später in den Hike-Modus über. Also kann ich mich besser abdrücken mit den Füßen. Habe ich auch einen technisch weniger anspruchsvollen Untergrund. Auch dann bleibe ich länger im Laufen. Von der Prozentzahl, glaube ich, schwer festzulegen. Also ich denke mal, alles so. Es kommt auch auf die Länge des Wettkampfs an. Was habe ich noch vor mir? Ne? Gehe ich jetzt gleich quasi ans Limit und push mich einfach den Berg hoch? Oder weiß ich, da kommen noch 3.500 Höhenmeter, dann tue ich das definitiv nicht. Deswegen festmachen kann ich es nicht. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, alles bis 10, 11% ist laufbar.
Tommy, jetzt sag mir doch einfach eine Zahl.
Ja, nimm 10, 11% als Beispiel. Das ist noch eine laufbare Geschichte. Geschwindigkeit hängt von ganz vielen anderen Umständen ab, die noch zu laufen ist.
Du hast
Aber in
vollkommen
einem langen
recht, ja.
Ultra-Wettkampf gehe ich relativ früh ins Hiken über, um
Du hast
Energie zu sparen.
vollkommen recht. Wenn ich einen sehr ungleichmäßigen Trail habe, wo ich gar nicht so richtig in meinem Laufrhythmus bleiben kann, weil ich immer wieder rausgebracht werde und so, ist es vielleicht auch durch größere Schritte, kleinere Tritte, Wurzeln, Steine, hin und her, ist es vielleicht sogar sinnvoll, das Ganze relativ frühzeitig zum Hiken anzufangen, um da einfach eine gewisse Effizienz drin zu behalten. Und nicht immer wieder diesen Lauf-Hike-Stopp-Wechsel zu haben, weil auch dieser Wechsel zwischen Lauf und Hiken, der wird relativ viel Energie kosten. Auch das darf man gern trainieren, eben durch so Trainings wie 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten Lauf-Hike-Wechsel, je nachdem. Und bei mir ist es so bei 12% und ich spüre das ganz, ganz, also ganz interessant auf dem Laufband, wenn ich 12% einstelle und laufe und dann Lauf-Hike-Wechsel mache, habe ich so ziemlich dieselbe Geschwindigkeit. Bei gleicher Herzfrequenz, ne? Also, das ist ganz interessant. Das könnt ihr auch mal ausprobieren, auch mal austesten, wenn ihr mal auf dem Laufband seid. Ihr habt eine sehr gleichmäßige Steigung. Bei ungleichmäßigen Steigungen im Gelände macht das nicht so viel Sinn, aber da könnt ihr es mal ausprobieren, wo ihr, sag ich mal, bei gleicher Herzfrequenz auch eine ähnliche Geschwindigkeit habt vom Laufen zum Hiken.
Wenn ich mich jetzt mal einen Wettkampf reinversetze, dann habe ich in der Regel ja die Strecke auf der Uhr. Und je nachdem, welche Uhr ihr habt, werden ja auch die Steigungen, die dann noch kommen, angezeigt. Davon mache ich es im Wettkampf auch abhängig, ob ich aus dem Hiken ins Laufen gehe oder wenn ich sehe, es kommt nach der nächsten Kurve der nächste Anstieg, dann lasse ich auch die unter 10-prozentige Steigung durch, außer im Hiken weiterlaufen, als dann ins Laufen überzugehen.
Bei mir ist es auch so, wenn ich sehe, dass vorne irgendwie ein Fotograf von Sportograf oder so sitzt um die Ecke, ja,
Gehe
dann
ich nochmal ins
definitiv
Laufen?
laufen, definitiv laufen. Also das lasse ich mir nicht nehmen. Ja, da wird durchgeballert, ja.
Ja, die 80 € für Sportograf, die müssen sich ja lohnen,
Ja, genau. Ja, da wird dann auch nochmal die nächste Zone erreicht, angetestet, ja.
Und dann wird gegrinst.
Gibt
In meinem
es.
Fall muss ich ganz ehrlich sagen, es wird immer blöd gewunken. Also ich habe die meisten Sportografbilder, die ich habe, sind in irgendeinem blöden Winkmodus. Und ich denke, was mache ich denn da? Also,
Ich finde, das ist so ein Thema für sich, ne? Also ich glaube, das
ja.
können wir in irgendeinem Podcast nochmal. Wie verhalte ich mich denn richtig, wenn ich einen Fotograf sehe, ja?
Ja.
Wir machen mal Prigge's Trailkniege oder so, ja? Prigge Trailkniege. Also das, die Fotos, die müssen astrein sein, Tommy. Ja, das, da geht nichts drüber. Auch, was ich auch total, oh, da kriege ich einen, ich sag's einfach, ich krieg da, das ist mein Fiebertraum, da kriege ich einen Kotzreiz. Wenn ich so Bilder sehe von Leuten, die dann, während sie über die Ziellinie laufen, die Uhr stoppen. So ein Blödnis.
Ey, guck dir bitte dann nie meine Zielfotos an.
Das kann doch nicht wahr sein. Mich. Was interessiert mich denn die blöde Uhr in dem Moment? Ja? Da muss ich die Arme aufreißen und mich feiern lassen. Und wenn, selbst wenn da keiner steht, aber der Fotograf steht da. Und das Bild ist für die Ewigkeit. Ja?
Lass uns mal eine Abstimmung fallen. Ich glaube, das wird 50-50 ausgehen. Wenn wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wie das Grobe der Zielfotos aussieht, die in den letzten Jahren geschossen wurden von Ihnen.
Das machen wir, das machen wir. Seid ihr Team Uhr stoppen auf der Ziellinie? Oder seid ihr Team, ich lass mich hart feiern? Haut's bitte mal unten hier in die Kommentare, auf wo ihr auch immer gerade zuhört, zuschaut. Haut mir das mal in die Kommentare und ich mache da eine kleine Auswertung draus. Da gibt's dann beim nächsten Mal die Auflösung. Ja?
Aber erinnerst du dich in dem Moment dann dran, nicht die Uhr zu stoppen? Weil bei mir ist das teilweise so intuitiv. Ich weiß noch, ich mache das jetzt total peinlich, aber ich habe mich mal relativ, das, keine Ahnung, 10 Jahre bestimmt, relativ am Anfang meiner Trail-Karriere, in Anführungsstrichen, erwischt, wie ich über den Stock geflogen bin im Downhill, auf die Fresse geflogen bin und im Fliegen die Uhr gestoppt habe. Also mich nicht abgefangen habe.
Nein.
Das erklärt vieles. Das kann ich dir nicht sagen. Das war rein intuitiv. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich bin wieder aufgestanden und meine Uhr war gestoppt. Ich habe das währenddessen gar nicht mitbekommen. Ja, und ich bin nicht auf die Uhr gefahren.
Hast du wirklich die andere Hand?
Nee, ich habe höchstwahrscheinlich so gemacht. Ja. So im Nachgang, wenn ich drüber nachdenke, muss das so gewesen sein. Ja. Also ich kann für meine Zielfotos gar nichts. Weißt du, das ist.
Das kommt so aus dir raus. Ja. Einfach. Wer weiß, welche Teufelchen da auf deinen Schultern sitzen in dem Moment. Ja.
Guck. Stopp die Uhr. Stopp.
Tommy! Du musst die Uhr ausmachen. Die Einheit wird bei Strava hochgeladen.
Beim nächsten 100 Meiler die 3 Sekunden. Ja, ja, ja.
Und dann kommt auf der anderen Seite. Hey, Tommy, lauf einfach weiter durchs Ziel. Stopp die Uhr später.
Ja. Wenn du stopp sie einfach mal gar nicht.
Ist egal.
Hey, Wahnsinn, Hauptsache, das Foto passt.
Wahnsinn. Ja, Hauptsache, das Foto ist gut. Nee, ich finde auch so Optik vor Uhrstoppen definitiv. Aber nochmal aufs Uphill-Laufen zurückzukommen. Ja, wir haben so ein bisschen was über Körperhaltung gesagt. Was mir da noch ein bisschen fehlt, ist, ja, nachdem wir gesagt haben, ne, die Oberkörper leicht, also generell den Körper leicht nach vorne ausgerichtet, Richtung Berg. Wir wollen eine hohe Trittfrequenz laufen. Warum hilft eine hohe Trittfrequenz auch, Energie zu sparen und vor allem auch für Verletzungsprävention, ja? Und das betrifft jetzt nicht nur den Uphill, aber wir werden sicherlich auch nochmal detailliert über den Downhill sprechen. Bei einer hohen Trittfrequenz ist es so, dass wir massiv weniger Impact auf die Gelenke, auf den Körper haben. Ja? Also wir haben natürlich, wenn wir die Schritte etwas höher frequentiert ansetzen, etwas kleinere, dafür natürlich kürzere Schritte machen, ja, haben wir bis zu, und da gibt es Studien drüber, habe ich da etwas zu, ist egal, spielt keine Rolle, ich habe es irgendwo mal rausgesucht, kann ich ja noch in die Shownotes packen, wenn ich es noch finde, bis zu 20% weniger Impact auf den Körper. Und Leute, 20% ist schon eine Hausnummer. Das bedeutet, dass viel weniger Gewicht, viel weniger Stoßbelastung auf die Gelenke wirken, auf den ganzen Bewegungsapparat und ihr entsprechend auch verletzungspräventiv unterwegs seid. Boom. Mic drop.
Und länger durchhaltet.
Punkt. Ja. Also, ihr wisst, wenn ihr länger durchhalten wollt, dann einfach
auf dem Trail
höher frequentiert arbeiten. Ja? Mit die Stoßbelastung nicht ganz so. Cut.
Okay, jetzt sind die letzten auch noch weg. Schnitt. Jetzt haben wir es geschafft.
Schnitt. Weißt du, alle, die es jetzt so, also ich sehe jetzt so richtig so die Pärchen, die es im Auto sich zusammen anhören und sich so ganz beschämt angucken. Oder auf dem Trail. So, ja.
Wenn ich jetzt noch aktiven Armeinsatz und achtet auf den Schwung sage, dann.
Ja, genau. Doch, der Armeinsatz ist super wichtig, Tommy. Zurück zur gewohnten Seriosität, ja. Auch der Armeinsatz, und da sprechen wir immer von einem Armwinkel von maximal 90 Grad, bitte. Ja, wir dürfen auch gerne ein bisschen schlanker sein. Ich sage sogar immer, wenn wir den Zeigefinger ausstrecken, dann dürfen die Zeigefinger gerne nach oben zeigen, okay? Probiert das mal aus. Jetzt laufen sie alle durch den Wald mit so einem Zeigefinger nach oben.
Zeigefinger, nicht Mittelfinger.
Genau, ja. Ich habe extra Zeigefinger gesagt. Der darf nach oben zeigen. Und die Arme dürfen gerne in einem geringeren, in einem kleineren, spitzeren Winkel zusammengeführt werden als 90 Grad. Ja.
Und die Arme bewusst einsetzen, ganz bewusst. Schwingen, aber nicht übertreiben. Also auch ein übertriebenes Schwingen schadet schon wieder der Laufökonomie. Also ja. Probier das ruhig auch einfach mal im Flachen aus. Gerne auch beim Intervall, die Arme ganz bewusst mit Kraft einzusetzen und die Arme einfach nur mitzunehmen, weil sie da sind. Das macht deutlichen Geschwindigkeitsunterschied. Und am Berg einfach mit mehr Kraft, mit einem höheren Krafteinsatz.
Genau. Aber schmeißt vor Schreck nicht eure Laufmaus weg, gell?
Ich weiß nicht, ob das die Hausrat oder Haftpflicht übernimmt.
Ja, da müsst ihr die Laufmaus von eurem Kumpel nehmen. Ja? Dann haftet vielleicht die Versicherung bei Schäden. Ja. Okay. Wir haben ein bisschen was über Rhythmus gesagt. Wir sind jetzt gerade immer noch beim Appell-Laufen. Ja? Und ich glaube, wie verbessert man sich dabei oder wie wird man denn besser? Wie schafft man es denn irgendwann, dass man auch bei 10%, 12% noch laufen kann am Berg, ohne dass die Herzfrequenz gleich hochschießt? Das ist vielleicht nochmal ein ganz interessantes Thema. Und da kann man eigentlich fast nur zu sagen, üben, 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 üben. Ja? Ökonomisieren bedeutet, das Ganze euch, eurem Körper, eurem Bewegungsapparat einzuschleifen, die Bewegungsabläufe einzuschleifen. Und das Ganze natürlich vielleicht durch ein Krafttraining noch zu unterstützen, oder?
Das sowieso, da kommen wir gleich nochmal dazu. Üben, 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 das, was du gesagt hast, ja. Und beim Üben, gerade am Anfang, auch die Langsamkeit zu akzeptieren, die es am Anfang mit sich bringt. Also wenn ich herausfinden will, wie lange kann ich mit kleiner Schrittfrequenz eine Steigung von XY% hochlaufen, dann ist es eine reine Übungssache, die dazu führt, dass ich ganz bewusst den Puls beobachte. Während des Laufens, auch bei der Veränderung der Intensität, die ich am Berg im Rahmen von Geschwindigkeit und Trittfrequenz ins Training reinnehme, zu wissen, wo bin ich, auch zu akzeptieren, wo bin ich noch nicht, dann durchaus einen Hike-Modus einsetzen und sich peu à peu verbessern und mehr Kraftaufbau und dann gegebenenfalls auch Hilfsmittel, jetzt nicht unbedingt die Laufmaus, aber bleiben wir ernsthaft, sowas wie Stöcke mit reinzunehmen ins Thema, gerade wenn es ein Wettkampf ist, der gegebenenfalls als Ziel dasteht, der mit Höhenmetern versehen ist. Schauen, was sind das da für Höhenmeter? Das ist mal einer der Aspekte, den ich mit Athletinnen und Athleten bei einem Training, bei einer Trainingsplanung ganz genau in den Fokus nehme. Worauf trainieren wir, wenn Höhenmeter im Wettkampf vorhanden sind? Was sind das für Höhenmeter? A, sind sie technisch oder nicht? Sind sie kopiert, wie beim Ultra Trail Fränkische Schweiz, wo es permanent hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter geht und kaum laufbare Elemente dazwischen angesiedelt sind?
Eine garstige Strecke, Leute. Wenn ihr da noch nicht wart, bitte fahrt mal zum UTFS. Selbst die 33 Kilometer, man denkt sich auch, das mache ich doch locker in jedem Long Run. Das zieht dir irgendwann so den Schmalz aus den Knochen. Das ist Wahnsinn. Ja.
Einfach ein kopiertes Gelände und herausfordernd, aber ein echt schöner Lauf. Ja. Kann ich bestätigen. Oder habe ich ein, zwei Anstiege, die sich dann über viele, viele Höhenmeter am Stück, 500, 1000, 1500 bis zu 2000 Höhenmeter haben wir ja teilweise in alpinen Rennen. Und danach richtet sich das Training, was ich dann im Uphill unternehmen muss, um besser zu werden, um meine Ökonomie zu verbessern, diese Wortfindungsstörung. Mhm. Ja, weil du vorhin mit einem Nebensatz auch das Thema Fußaufsatz erwähntest. Also auch Fersenläufer orientieren sich in Richtung Mittelfuß und Vorfuß, einfach schon allein der Steigung geschuldet, die man zu gehen hat. Was würdest du empfehlen, wenn jemand zu dir sagt, na, ich bin klassisch Fersenläufer, Fersenläuferin, gehe jetzt an den Berg, muss ich mich jetzt zwangsläufig auf den Vorfußlauf umstellen? Kann ich das überhaupt?
Also ich würde da einfach empfehlen, sich langsam an die Steigungen ranzutasten und eben auch an das Laufen ranzutasten. Und so wie absolute Laufanfänger es mit der ganzen Galloway-Technik im Flachen machen, ja, laufen, gehen, würde ich das einfach bei gleichbleibender Herzfrequenz, also einfach im Low-Intensity-Bereich, eben mit einem Lauf-Hike-Wechsel machen oder vielleicht zum Anfang sogar, wenn es geht, eben in kopiertes Gelände, wo die Anstiege noch nicht so lang sind, oder aufs Laufband gehen, wo ich das selber steuern kann und einfach erstmal mit 3 Minuten in der Steigung anfangen. Dann auf 5 Minuten steigern. 8 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und so weiter. Und irgendwann kann ich dann 1,5 Stunden Tempo-Dauerlauf, Tempo-Berglauf machen und die ganze Zeit in der Steigung bleiben. Ja, aber tastet euch da einfach langsam ran. Körpergefühl. Und wenn ihr merkt, das ist, der Körper muss das erstmal verarbeiten, dann lasst ihn auch damit arbeiten erstmal und übertreibt es nicht. Ja?
Vielleicht da nochmal eine Erwähnung. Wir haben ja bei einem der Trainingsplanungsfolgen auch schon gesagt, wenn ihr steigert von Woche zu Woche, bitte nicht mehr als 10%, so als Daumenregel, was die Kilometer angeht. Das bitte auch für die Höhenmeter im Hinterkopf behalten. Also auch nicht von Woche zu Woche massiv das Verdoppeln oder Verdreifachen oder noch mehr Höhenmeter reinnehmen, sondern auch da peu à peu mit einer geringen Steigung von Woche zu Woche den Körper dran gewöhnen.
Ja, ja. Wie würdest du das? Würdest du es auch so in der Richtung sehen? Oder,
ja, am besten mit kopiertem Gelände anfangen. Einfach auch, um den Wechsel von Uphill zu Downhill vielleicht gleichzeitig noch üben zu können, die ersten Erfahrungen zu machen. Auch die Übergänge, wie ist es denn? Habe ich oben ein Plateau, wenn ich am Gipfel oder am Ende der Steigung ankomme, auf dem ich wieder normal laufe, in Anführungsstrichen, flach laufen kann? Oder habe ich gleich einen Downhill? Also welche Muskelpartien werden da aufeinander folgend beansprucht auf der Strecke, die ich zu absolvieren habe. Und ansonsten, wie du auch gesagt hast, in kleinen Schritten, im wahrsten Sinne in kleinen Schritten, doppeldeutig gesehen, vorangehen und sich nicht zu überstrapazieren.
Gehen ich wir nochmal auf das Thema. Genau, nochmal ganz kurz eine Anekdote zum Thema Verletzungsprävention und so. Als ich noch in Berlin gewohnt habe, da habe ich auch ab und zu mal Bergtraining gemacht. Ja? Aber ich hatte trotzdem immer wieder Probleme mit der Wade und Achillessehne. Die waren immer irgendwie steif. Sofort, wenn ich an den Berg ran bin, irgendwie total klumpig, dick und nicht mehr mobil und so. Und haben richtig geschmerzt, war ein richtiger Muskelschmerz. Und seitdem ich im Allgäu wohne und hier fast nur noch Berge laufe, ja, fast nur noch in der Steigung unterwegs bin, ist das weggegangen mit einem Mal. Und das ist für mich ein deutliches Zeichen, dass eben auch jeder, der mit den Waden und Achillessehnen Probleme hat, der dann eine Steifigkeit drin hat, der da eben zu viel Vorspannung drin hat, durch eben vielleicht sogar Schuhe mit zu viel Drop, ja, mit zu viel Sprengung und immer im flachen Laufen und so weiter. Lauft mal im Fitnessstudio, wenn ihr diese Probleme habt, lauft mal einmal die Woche in der Steigung, am besten vielleicht sogar ohne Drop, ja, mit Zero Drop, auf dem Laufband. Ja, da kann man sogar mal mit Barfußschuhen rauf oder so. Einfach mal langsam rantesten, ausprobieren und schaut mal, was das für Wunder bewirken kann in der Verletzungsprävention.
Und ein Aspekt, der auch immer, da wird manchmal die Nase drüber gerümpft, gerade wenn es in die Vorbereitung auf viele Höhenmeter geht, unterschätzt das Thema, und das sage ich ganz bewusst, nicht Hiking, sondern Wandern nicht in der Vorbereitung. Auch da ist eine Ökonomisierung des Laufschrittes oder des Gehschrittes in dem Moment eine sehr gute Vorbereitung oder ergänzende Vorbereitung für lange Uphill-Passagen.
Ja, man wandert ja heutzutage nicht mehr, man macht nur noch Speedhiking.
Man hiked nur noch.
Das wäre was für Harry G. Kennst du den? Den alten Migranten. Ja. Finde ich immer ganz nett, ja.
Ja.
Genau. Ja, und wenn man das dann, wenn man sich dann da rangetastet hat und man hat dann Lust zu sagen, man macht mal so Lauf- und Hike-Wechsel oder reine Hike-Trainings, ja, reine Wanderungen in dem Sinne, auch das ökonomisiert den Bewegungsablauf und schult das Ganze und gibt Kraft und so weiter. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, auch in einem Urlaub mal zu wandern, man muss nicht immer möglichst schnell am Berg sein oder jetzt auch möglichst dann in die Zone 2, 3, was auch immer kommen. Es reicht auch, wenn man daraus eine regenerative oder eine schöne Genusswanderung macht, über 3-4 Stunden, dann mit einer schönen Hütteneinkehr, genießt euer Leben, Leute. Ja, das ist auch eine Form von Training, die da auch mit reinspielt.
Ja. Ja, es soll immer noch Spaß machen. Aber wenn wir beim Thema Wandern sind, da sind ja viele Menschen mit Stöcken unterwegs. Beim Trailrunning habe ich das Gefühl auch immer mehr. Also keine Ahnung, ob man das an der Prozentzahl festmachen kann. Aber bei den meisten Wettkämpfen, bei denen ich teilgenommen habe, die sich im Alpenbereich angesiedelt haben, haben bestimmt 80-85% Stöcke dabei gehabt. Würdest du es unterschreiben? Ja. Nutzt du Stöcke beim Laufen? Und wenn ja, ab wann holst du sie raus?
Es kommt darauf an, wie viel Höhenmeter auf einem Wettkampf, der wie lang ist und wie die Höhenmeter verteilt sind. Zum Beispiel bei einem UTFS 30 Kilometer würde ich die Stöcke nicht mitnehmen.
Ja.
Habe ich noch nicht gemacht auch. Bei einem 66er würde ich die vielleicht mitnehmen für die späteren Uphills, wenn ich dann wirklich schon müde bin. Wenn ich sowas habe, zum Beispiel wie ein so unter der Marathondistanz, ja, so 30 bis 30 Kilometer. überlege ich mir schon sehr stark, ob ich die mitnehme. Ja, wenn es dann da über 2000 Höhenmeter sind, nehme ich sie mit. Wenn es unter 2000 Höhenmeter sind, wahrscheinlich eher nicht. Liegt bei mir aber auch sehr stark daran, dass ich oft die Kamera in der Hand habe. Okay. Und ja, und das ist wirklich bei mir so ein Thema. Ich verliere durch das Filmen auch viel Zeit, weil ich natürlich sehr unrhythmisch werde, mit ausgestrecktem Arm mich selber zu filmen und so weiter. Aber das ist einfach ein Teil von mir und meinen Läufen mittlerweile und ich plane das fest mit ein. Manchmal ist es so, wenn ich die Stöcke bei habe, dann muss ich die Stöcke halt irgendwie in der Zeit in eine Hand nehmen, habe die Kamera in der anderen, muss die Kamera wieder wegstecken, wieder die. Also das ist ziemlich viel Geraffel logistisch. Deswegen überlege ich mir zweimal, ob ich die Stöcke mitnehme. Allerdings helfen die mir natürlich auch in der Geschwindigkeit, in der Endgeschwindigkeit. Die helfen mir im Kraftsparen und so weiter. Also ich nehme sie sehr gerne. Im Training habe ich die am Berg auch immer dabei. Versuche mich da auch zu verbessern, zu ökonomisieren mit dem Ganzen. Aber es kann sein, dass ich in kürzeren Wettkämpfen, weil wie gesagt unter 2000 Höhenmeter, nicht unbedingt Stöcke mitnehme. Einfach aufgrund der Kamera. Wenn ich jetzt eine Empfehlung rausgeben würde, würde ich sagen, alles was überall, wo Anstiege mit einer Länge von 300 Meter, also Höhenmeter, 300 Höhenmeter und Steigungen über den 8% sind, würde ich die Stöcke schon empfehlen mitzunehmen.
Ja. Wenn du Stöcke läufst, mit Handschuhen oder mit Schlaufe? Also mit den ne, Handschuhen, die ich einklicken kann, gibt ja verschiedene Stocksysteme, die das ermöglichen, verschiedene Hersteller, oder mit Schlaufe?
Ich mag die zum Einklicken mit den Handschuhen sehr gerne.
Ich bin nämlich hin und her gerissen. Also ich bin auch lange die Handschuhe gelaufen. Die sind auch deutlich kraftökonomischer. Also ich habe das Gefühl, dass ich dadurch mehr Kontrolle über den Stock habe und auch deutlich mehr Kraft reinbringe als mit Schlaufen. Bin aber vor knapp anderthalb Jahren auf Schlaufen trotzdem gewechselt, weil mir der Handschuh so dermaßen bei langen Wettkämpfen irgendwann auf den Geist ging, also mich regelrecht eingeengt hat. Und gerade was das Thema, du schwitzt viel, du machst das Gel auf, du isst an den VPs und hast ständig diese Handschuhe an. Das war ein Punkt, der mich dann zu den Schlaufen hat übergehen lassen. Auch wenn ich sie, wie gesagt, kraftunökonomischer empfinde.
Ja, ja. Mich würde die Schlaufen, also mich würde das Einschlaufen nerven. Also dieses Klicksystem ist so mittlerweile so intuitiv, man greift genau in dem richtigen Moment dann rein und braucht dazu auch nicht viel. Also ich kann das auch einhändisch lösen, ich brauche dazu nicht die zweite Hand,
ja.
Um das zu machen. Und manchmal erlebt man das ja leider am Trail, dass dann irgendwie wild mit den Stöckern rumgefuchtelt wird. Und man dann irgendwie, da, wenn man so einen halben Meter dahinter ist, schon fast irgendwie den Kratzer im Gesicht hat. Da Leute, seid bitte, also übt bitte das mit den Stöcken, das ist mir ganz, ganz wichtig. Oder denkt dran, dass ihr auch am Berg immer mal so eine gute Armlänge Abstand haltet. Also ihr müsst am Berg dann nicht auf Kopfhöhe mit dem Hinterteil eures Vordermanns unterwegs sein und euch dann irgendwo da die Stockpeitsche abholen. Ja.
Bestenfalls ein Auge verlieren, ja. Also das wäre sowieso ein Appell. Fall,
ja. Wow, Glück gehabt. Nur ein Auge.
Nur ein Auge.
Ja. Ich finde, Stocktechnik ist super interessant, weil man natürlich auch oft dann nach, oder bei relativ langen Ultraläufen, ich weiß nicht, was da so deine Erfahrung ist, Tommy, die Leute sieht, wie sie sich dann irgendwie an den Stöcken abstützen, anstatt sie zu nutzen, für was sie da sind. Und Leute, ich denke immer, ey, übt das bitte vorher mal und denkt auch während des Laufens, auch während des Wettkampfs gerne mal dran, wie man die einfach krafteffizient nutzt. Und dazu kann ich auch gleich nochmal zu den verschiedenen Techniken ein bisschen was erzählen.
Ja. Also üben, einsetzen vorher, weil, also es sind ja zwei Aspekte, nicht nur der Umgang mit den Stöcken, das Auspacken, Einpacken, das Einklicken, das Richtige, wo setze ich den Stock eigentlich hin, neben dem Körper, um effektiv damit laufen zu können, aber auch der Aspekt, was macht denn der Stockeinsatz mit dem ganzen Oberkörperbereich, sollte im Vorhinein geübt werden, also da gehe ich jetzt noch gar nicht aufs Krafttraining, was ergänzend eine gute Möglichkeit ist, sich darauf vorzubereiten. Aber alle, die ausschließlich im Wettkampf die Stöcke rausholen und dann plötzlich feststellen, oh, das schadet mir mehr, als es mir nützt, weil ich es gar nicht gewöhnt bin, übt das vorher.
Und vor allem auch die Stocklänge. Ja? Ich erlebe oft Leute, die dann sehr großzügig den 90-Grad-Winkel von den Armen aufmachen und sagen, ja, das ist jetzt die richtige Stocklänge. Wenn der Stock vom Boden so groß ist, dass du quasi ihn bei einem 90-Grad-Winkel im Arm gut oben greifen kannst. Ich sage, das ist zu klein. Ich sage, das ist dann die nächstgrößere Stufe, die du brauchst, die nächsten 5 cm, weil du nach hinten möglichst lange den Krafteintrag nutzen möchtest, um den Vortrieb zu generieren oder Vor- und Auftrieb zu generieren. Und das bringt dir nichts, eben vorne dich abzustützen. Das ist eine ganz nette Hilfe, kurz bevor du halt völlig kollabierst. Aber wir wollen ja nicht kollabieren am Berg, sondern wir wollen uns effizient nach oben drücken. Und wie mein alter Transalpinrand-Partner immer zu sagen pflegte, wenn ich nicht mehr konnte, steck die Stecken in den Dreck und drück dich hoch, du Arschloch. Ja, so sein so Zitat. Und das alles im Schweizerdeutsch. Schöne Grüße gehen raus an Michelle. Ja.
Wir müssen einen kleinen Disclaimer für Apple Podcasts. Ne? Das ist keine komische, schlimme Sprache, die wir hier nutzen. Das sind nur Erfahrungen. So, nicht, dass wir da jetzt rausfliegen bei Apple
oder so. Werden wir da gescannt, ja? Wahrscheinlich mit so einem
KI. Du musst einen Haken setzen, wenn du bösartige Sprache nutzt. Deswegen,
Ich entschuldige mich bei allen Zuhörern und ZuhörerInnen für meine vulgäre Aussprache.
Ihr Arschgeigen. Geiginnen, Entschuldigung.
Arschgeiginnen. genau, wenn wir dann, also drückt euch bitte nach hinten richtig ab, ja, und langer Arm, und da darf gerne der Stecken, darf gerne im Dreck stecken, ganz hinten. Und wenn wir jetzt mal zu den Stocktechniken kommen, ja, es streben immer viele Läufer gerne so die Nambergische 1:1-Technik an, die ein Herr Hannes Namberger wirklich, schöne Grüße gehen raus, wirklich super drauf hat. Aber warum hat er das so drauf? Weil er das eingeschliffen hat, ja, wie ein Berserker. Also der hat das trainiert. Wenn ihr das machen wollt, macht das gerne, aber bitte übt das, ja, ökonomisiert euch das, sodass ihr diese Bewegungsabläufe einfach tausende Male macht und dadurch dann eben besser werdet. Es gibt natürlich verschiedenste Techniken, also Stocktechniken, die auch entsprechend für verschiedenes Terrain oder für verschiedene Steigungen genutzt werden können. Was ich ganz nett finde, ist, also diese 1:1-Technik ist ja eine diagonale Technik. Das heißt, ihr steckt den Stecken der rechten Hand während ihr mit dem linken Fuß auftretet. Ja? Also diagonal bedeutet eben Fuß zu Hand in der Diagonale. Und versucht dann natürlich in der 1:1-Technik mit dem Abdruck des Fußes auch eben diesen Druck mitzugeben mit dem Stecken in den Boden. Ja? Und das müsst ihr euch immer vor Augen halten, wenn ihr die Stocktechniken ausprobiert und für euch eben die beste findet. Bei welcher Stocktechnik habt ihr den effizientesten Vortrieb, den ihr generiert? Bei welcher Steigung und bei welchem Untergrund? Wenn ihr zum Beispiel die Diagonaltechnik bloß im Versatz nehmt, also diagonal versetzt, das bedeutet, ihr habt zum Beispiel zum Start den linken Arm eine Schrittlänge weiter vorn als den rechten und stoßt entsprechend beide aber parallel ein. Ja? Beide parallel einstechen, aber versetzt nach vorn. Was habt ihr davon? Ihr könnt die Schritte mal durchzählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und habt da immer so einen gewissen Rhythmus. Ja? Stocktechnik ist auch eben Schrittrhythmus. Und probiert da mal verschiedenste Techniken aus. Die sind einfach hier im Podcast schwer zu erklären, so merke ich gerade. So. Kommt mal schaut mal auf die Webseite, wenn da wieder Workshops drinstehen. Ich kündige da auch wieder welche an. Uphill-Downhill-Workshops. Da gehen wir alle Techniken durch. Das ist wirklich super interessant. Vielleicht mache ich dazu mal ein bisschen Videocontent auch.
Das ist doch eigentlich ganz einfach. Kommt in die Laktatschmiede.
Ja, genau. Kommt in die Laktatschmiede, da kriegt ihr das Ganze um die Ohren gehauen, ja. Und könnt dann mit den Stöcken um die Ohren und könnt dann auch entsprechend zu Hause mal ein bisschen üben im stillen Kämmerlein, am stillen Bumsberglein oder Müllberg. Und und ihr müsst mal sehen, dass ihr eben auch bei diesen versetzten Techniken habt ihr irgendwann den Stock eben genau auf Fußhöhe, auf Abdruckhöhe im Boden, ja. Und genau darum geht es. Versetzt eben eine Seite am Fußabdruck und eine Seite eben eine Fußlänge, eine Schrittlänge weiter vorn. Ja? Und dann zieht ihr das Ganze mit dem Schritt hinterher und drückt euch schön nach hinten ab. Ach scheiße, die Techniken sind echt schwer zu erklären.
Es ist schwer, aber du hast zwei Worte genannt, die elementar sind. Alle total verwirrt sind, was? Ich muss wo drücken, ziehen, ich muss... und wir noch mehr DNFler dadurch produziert haben, dann war das kontraproduktiv. Genau, zwei Sachen sind zu merken. Die Stöcke definitiv maximal auf Hüfthöhe einstecken, nicht vor dem Körper. Das ist schon mal das eine, was, was viel Effektivität mit sich bringt. Und dann hat Marius gerade ein Wort mehrfach genutzt, und das heißt drücken. Wir drücken uns nach hinten ab und wir ziehen uns nicht nach vorne durch die Stöcke durch. Ja, wenn ihr die zwei Sachen erstmal berücksichtigt, dann habt ihr zumindest erstmal eine Grundstruktur drin, um auch einen Rhythmus entwickeln zu können.
Ich würde mal ganz gern uns einfach so haftungsausschlussmäßig hier rechtlich absichern, Tommy. Also Stocknutzung auf eigene Gefahr, ja.
Aber das Thema haben wir spätestens bei der Laufmaus gehabt.
Das ist keine Anleitung zur Nutzung der Stöcke, ja, keine Anweisung zur Nutzung der Stöcke. Ja? Macht doch, was ihr wollt, ja. Nee, wir haben das, also das ist echt, ich mach das mal. Ich mach dazu mal Videocontent. Und das wird dann, gibt es dann nur für die Schmiedler, ja, einfach aus Treuegründen gibt es dann
nee, für pass auf, die... Wir machen das in, was haben wir jetzt, 11. Februar, naja, da haben wir ein, zwei, noch drei Monate bis zur Transvulkania. Wir machen auf der Strecke der Transvulkania ein schönes Video gemeinsam zum Thema Uphill-Training.
Gute Idee, Tommy, gute Idee, ja. Dann spiele ich den Kameramann und lass dich da schön, schleif dich da schön...
Moment, so war das jetzt nicht.
Ja. Gute Idee. Hey, haben wir noch, wir sind jetzt schon wieder an unserer Schmerzgrenze so ein bisschen angekommen. Haben wir noch irgendwas, was Richtung Uphill-Laufen interessant sein könnte?
Um mal zu überlegen, wir haben einen bewussten Fußeinsatz, wir haben kurze Schrittfrequenz, wir haben der Steigung angepassten Geschwindigkeit erwähnt, das Thema Stockeinsatz nur auf eigene Gefahr.
Ich hab noch was, Tommy. Und zwar, super wichtig, jetzt gibt's ja einige, die... Unsere Nordlichter hier, ja. Es gibt unsere Nordlichter, es gibt unsere Bumsberger und Teufelsberger und so weiter, die einfach nicht die Möglichkeit haben, sehr wettkampfspezifisch zu trainieren. Und das ist so ein gewisses Wort, wettkampfspezifisch, ja. Wir versuchen natürlich Richtung Wettkampf möglichst den Wettkampf oder die Wettkampfbedingungen nachzuahmen. Und da heißt es dann bei manchen Wettkämpfen eben auch 1000 Höhenmeter lange Anstiege, die wir durchdrücken müssen. Und wenn ihr da eben nur die 150, 180 oder 75 Höhenmeter vor der Tür habt, ja, dann seid ihr natürlich naselang. Ja. Bitte probiert das mal aus, dass ihr zwischendurch mal aufs Laufband geht, auf den Stairmaster, sowas in der Richtung. Oder ihr versucht halt immer wieder diesen Anstieg hoch und runter zu laufen. Das geht auch. Den könnt ihr gerne in euer Intervalltraining einbauen. Aber gebt euch trotzdem mal wenigstens diese 800 oder 1000 Höhenmeter Training in die Beine, auch wenn ihr da immer wieder runterlaufen müsst. Wenn es jetzt allerdings eine Strecke ist, wo ihr dann am Ende 80 Kilometer zusammenbekommt bei 1000 Höhenmetern, dann bitte geht mal aufs Laufband, weil da habt ihr die 1000 Höhenmeter auch doch relativ schnell drin. Die könnt ihr gut in einer Stunde zusammensammeln, wenn ihr ein bisschen schon Steigung gewohnt seid. Oder Stunde 15, ja. So. Ja, muss ja nicht übertreiben. Aber was ist eigentlich, nochmal ganz kurz so die Frage, was ist eigentlich eine Uphill-Geschwindigkeit, eine respektable Uphill-Geschwindigkeit? Was ist eine schnelle Uphill-Geschwindigkeit? Was ist langsam? Was ist gut? Was ist schlecht? Gibt's da was?
Wenn ich mir so manche Strava-Segmente angucke, dann frage ich mich manchmal, seid ihr geflogen oder seid ihr da mit dem E-Bike hochgefahren? Mit E-Bike
hochgefahren, ja.
Also nur mal als Beispiel. Ich hab dir das vorhin im Vorgespräch erzählt. Ich habe in meiner Transvulkania-Vorbereitung aktuell regelmäßig 1000 Höhenmeter drin. Da muss ich hier in Jena mir einen Berg suchen. Wir haben maximal eine realistische Steigung, 220 Höhenmeter auf 1,6 Kilometer. Das ist kriege ich hin. Mhm. So, die laufe ich durch, meistens. Mal mit einer 37er Pace, mal mit einer 38er Pace. Kommt immer auf den Input des Trainings, den ich erreichen will, auf die Pulszone, den ich bleiben will, an. Und dann gucke ich auf die Uhr und gucke danach, was Strava ausspuckt an Segmenten und sehe, da gibt es Leute, die laufen das in einer 6,15, 5,50 hoch.
Du bist 457. geworden.
Ja, so nach dem Motto, deine eingereichte Aktivität wurde von Laufen auf Gehen zurückgestuft. Herzlich willkommen, dein Strava. Ja. Ich glaube, die gibt es nicht, die Aussage.
Das war eine wirklich intensive Wanderung heute, Tommy.
Ja, herzlichen Glückwunsch, genau. Ich glaube, das wäre falsch, das zu sagen, was ist eine adäquate Geschwindigkeit, weil es ist so personenabhängig. Es ist lauftypabhängig, wie ich mich am Berg bewege ökonomisch. Würde ich mich weigern, deine Pace zu nennen.
Also legen wir uns darauf fest, alles unter 750 Höhenmeter pro Stunde ist Leistungsverweigerung. Ja?
Ja, das sowieso, das ist sofortige Trainingskündigung, ja.
Genau. Nee, ich bin auch der Meinung, es kommt so stark drauf an, was du gerade läufst, in welcher Steigung du läufst und so weiter. Wenn du jetzt eben nur die 5%, den 5%igen Anstieg, 6%igen Anstieg vor der Tür hast, krieg da mal 600, 700 Höhenmeter pro Stunde zusammen, selbst in kürzeren Intervallen. Das ist schon allein gar nicht so einfach. Also grämt euch da nicht, vergleicht euch da nicht zu sehr mit anderen. Auch ich war damals in Berlin, ich war der Berglöwe, haben sie immer gesagt, wow, du machst so viel Bergtraining und du bist so gut am Berg und so. Da bin ich hier ins Allgäu gekommen und ich bin der letzte Arsch vom Dienst. Ja, hier sind einfach ein paar Lokalmatadore, die machen ihr ganzes Leben lang nichts anderes. Da sind 1200, 1400 Höhenmeter pro Stunde, aber auch auf eine halbe Stunde oder eine Stunde verteilt sozusagen, sind da mal gar kein Problem. Ja, mal so unter 40 Minuten auf 1000 Höhenmeter. Das drücken die hier, einige hier weg und ich schaffe gerade so irgendwie die 1000 Höhenmeter in einer Stunde zu laufen, was schon für mich eine extrem anstrengende Mission ist. Ja. Andere, die brauchen dann eine Stunde 10, spielt überhaupt keine Rolle. Aber man kommt durch das fortlaufende Training halt immer besser rein. Ja.
Es kommt ja auch wirklich darauf an, wo läufst du einfach rein faktisch. Der eben erwähnte Berg, den ich hier laufe mit 220 Höhenmeter auf 1,6 Kilometer, da habe ich die Möglichkeit, die Straße hochzulaufen und ich habe die Möglichkeit, wirklich durch den Wald über den Trail zu laufen. Und natürlich variieren dann die Geschwindigkeiten, die möglich sind, weil auch die verschiedenen Anstiege innerhalb der Steigung so unterschiedlich geprägt sind. Also gibt es keinen Durchschnittswert, wäre falsch. Hauptsache, ihr kommt effizient hoch und habt Spaß bei der Sache.
Absolut, absolut. Ja, sehe ich auch so. Ja, cool. Uphill laufen, steil ist geil. Ja, macht Spaß ohne Ende. Probiert mal die Sachen aus. Wir haben so ein bisschen von so ein paar Übungen oder Herangehensweisen gesprochen. Probiert das bitte mal aus und berichtet uns gerne mal. Gebt uns mal ein bisschen Feedback, ja. Ob ihr das ausprobiert habt, ob ihr einige Übungen davon schon kennt, ob ihr vielleicht auch noch andere Übungen habt. Haben wir was vergessen heute, was euch noch in den Kopf schießt, was euch wichtig ist? Lasst uns daraus einen kleinen Diskurs machen, haut's in die Kommentare. Und Tommy, als Abschluss, ganz, ganz interessant, ich bin wieder im Vlogging-Game. Ja? Ich habe hier gerade mal die Kamera angemacht. Tommy, du bist jetzt auch mit drauf. Hallo Leute, ich mache jetzt hier mal ein cross-mediales Ding draus. Ich habe meine kleine Vlogging-Kamera an. Tommy, liebe Grüße auch an dich in meinem Vlog hier auf YouTube. Und zwar geht Laktatintolerant auf YouTube mal wieder ins Vlogging-Thema Richtung Transvulkanier halt Training. Möchte ich so ein paar Insights zeigen. Wir zeigen ja hier oder wir machen uns ja hier nicht ganz so nackig, was die Trainings-Insights angehen. Wir können ja nächste Woche nochmal kurz drüber sprechen. Aber Leute, hier auf dem Vlog, da schaltet mal gerne ein. Bei YouTube Laktatintolerant gibt es wieder Trainingsvlogs von mir, ja.
Von dir.
Genau, das wollte ich nur noch mal als kleines cross-mediales Ding hier machen und erzählen, ja.
Das finde ich gut. Wir sind doch werbefrei. Außer, dass wir Werbung für uns selber machen, ist doch alles perfekt in dem Sinne. Und wie ich heute gesehen habe, ich muss noch mal auf die Laktatschmiede zu sprechen kommen, auch in der Laktatschmiede ein neues Video hochgeladen worden heute von dir. Das heißt, genau. Neuen Trainingsinput mit neuen Trainingsinhalten.
Da wird schon fleißig diskutiert. Ich glaube, da wurde sogar ein Diskurs erstellt sozusagen. Also meine Herangehensweise, mein Weg nach Rom wurde quasi, vielleicht hat noch jemand eine andere Abkürzung gefunden. Ja, das ist aber, genau das ist erlaubt. Ja, wir wollen dort eben nicht Monotonie und Heldentum von unserer Seite aus, sondern wir wollen eben auch in die Debatte gehen, verschiedenste Wege aufzeigen und das ist genau richtig. Das läuft alles genau in die richtige Richtung.
Und vor allen Dingen kommt da rein, weil ich wurde jetzt, Marius, ohne Scheiß, ich wurde jetzt im Laktatschmiede zweimal benannt als, oh, hallo Thomas, die angenehme Stimme vom Trailfellows Podcast.
Das ist also ein indirekter Diss gegen mich und meine Stimme. Ja, also,
das kannst du jetzt interpretieren, wie du möchtest, aber.
Ja. Bin ich der Nervigere von uns? Ist das so? Oh Gott, Leute, das macht mich traurig.
Ja.
Macht mich traurig. Es macht mich so traurig, dass ich lasse noch 5 Leute zu in die Laktatschmiede, danach erhöhe ich die Preise. Ja. Ja. Das habt ihr jetzt davon. Ja.
Jetzt gibt es eine genau. Mit dem Stecken.
Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Ballert schön uphill. Steil ist geil, viel Spaß. Tommy, wir sehen uns nächste Woche.
Auf jeden Fall.
Und hören uns, liebe Leute. Gutes Training euch. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao, ciao.
Viel Spaß.